Ich lese uns den Predigttext. Er steht im Lukasevangelium Kapitel 5, die Verse 36 bis 39. Ich lese eine neuere Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Dann hätte er das neue Kleid zerschnitten und das Stück würde ja auch nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt jungen Wein, der noch gärt, in alte Weinschläuche. Der Wein würde die Schläuche zerreißen und auslaufen. So wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. Der alte ist besser, wird er sagen. Das ist das Wort des Herrn. Liebe Freunde, wieder eins der Gleichnisse, das Jesus erzählt. Und wieder müssen wir angesichts der perfekten Logik mit dem Kopf nicken und sagen, wo er recht hat, da hat er recht. Er kennt sich in allem aus. Er kannte die Bibel auswendig, das Alte Testament. Und er ist auch in Küche und Garten zu Hause und kennt sich beim Schneider und beim Winzer aus. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Nun trifft er mit dem ersten Beispiel vom alten und neuen Kleidungsstück im Besonderen uns Männer, weil wir gerne an liebgewordener Garderobe festhalten und nicht verstehen können, dass die Gattin sie heimlich in die Altkleidersammlung entsorgen will. Dabei sind sie doch noch so gut. Also ich und meine alte Outdoor-Jacke für Winterspaziergänge, wir haben uns aneinander gewöhnt. Ich habe sie vor ziemlich genau 32 Jahren gekauft. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich bin blass geworden, als ich den Preis gesehen habe. Aber es war eine fesche Jacke und sie hat gesessen wie angegossen. Meine Frau war dabei. Wir waren damals gerade frisch verheiratet und sie war unglaublich verliebt in mich und sie hat es genehmigt und ich habe sie gekauft. Das Schöne an der Jacke ist, sie sitzt wie eine zweite Haut, sie ist bequem, sie ist warm, sie hat dezente Farben, sie sieht immer noch modern aus, finde ich. Man könnte auch sagen, sie ist zeitlos, aber irgendwann begann sie kaputt zu gehen. Zuerst an den Reißverschlüssen, das ist immer so der neuralgische Punkt. Dann am Innenfutter, dann gab es Auflösungserscheinungen an den Ärmeln und manche Nähte wurden morsch. Also habe ich sie zur Arbeitsjacke umgewidmet. Da funktioniert sie immer noch prächtig. Sie hat viele Taschen, man kann überall Nägel und Schrauben reinstecken und sie hält bei Frost warm und sie schützt mich bei Regen. Sie trägt inzwischen diverse Farbspuren von verschiedenen Renovierungen unserer Wohnung. Und beim Rosenschneiden haben die Dornen ihr übel mitgespielt. Sie hat inzwischen Patina angesetzt. Aber sie tut noch ihren Dienst. Frauen haben keinen Sinn dafür. Sie gehen kalten Herzens zur Tagesordnung über und kaufen ein neues Sakko und außerdem noch eine Übergangsjacke und noch ein Trenchcoat gegen Regen. Das Schicksal der alten Jacke interessiert sie überhaupt nicht. Frauen sind vielleicht lebenstauglicher, wir Männer sind eben romantisch. Aber sogar ich käme nie auf den Gedanken, einen Knopf von dem neuen Sakko abzuschneiden und auf die alte Jacke aufzunähen oder ein Stück von der Übergangsjacke rauszuschneiden und auf die alte Jacke aufzukleben. Da würde ich ja gleich zwei Kleidungsstücke ruinieren. Also wenn es gar nicht mehr geht, dann werde ich versuchen, die alte Jacke zu verschenken. Vielleicht an meinen Sohn. Und dann werde ich versuchen, mich an die neue Jacke zu gewöhnen und hoffen, dass sie mindestens 32 Jahre hält. Ja. Das zweite Beispiel ist eigentlich genauso naheliegend. wenn Traubensaft zu Most und Most zu Wein wird, dann verwandelt sich in diesem geheimnisvollen Prozess Zucker zu Alkohol. Und das geschieht in großen Weinfässern, in kühlen Gewölbekellern. Und da reagieren die Elemente miteinander. Es blubbert und zischt und brodelt und dampft. Es gärt und reift. Und wehe, wenn man nicht genügend Geduld hat und den neuen Wein zu früh auf Flaschen zieht. Wir haben mal in Frankreich Urlaub gemacht und dort Cidre gekauft, den Apfelwein der Normandie, köstlich. Und er kam aus der Kellerei eines alten Schlosses und war eine regionale Spezialität. Wir haben also eine kostbare Flasche erstanden und sind zurück in unser Ferienhäuschen gefahren, in freudiger Erwartung auf einen angenehmen Schlummertrunk. Und kaum hatte ich den offenen Kamin angeheizt, da tat es einen ungeheuren Schlag. Und das war das Cidre. Also er hat die Flasche buchstäblich zerrissen. Scherben überall und Apfelwein auf dem Boden, an der Decke, an den Wänden, nur nicht in den Gläsern. Und ich habe mich gefragt, war es die große Hitze des Tages? Oder das Kaminfeuer? Oder hatte die Flasche einen Sprung, den man vorher nicht gesehen hatte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Cidre und die Flasche hin zu nichts mehr zu gebrauchen. Also nicht nur alte Weinschläuche können platzen, auch dicke Glasflaschen kann dieses Schicksal ereilen, wenn der Gärungsdruck zu groß wird. Warum predigt Jesus solche Binsenweisheiten? Warum redet er über allerwelts Dinge, wo jeder nur nicken kann? Ist das nicht so, als würde ich hier über Küchenrezepte predigen? Ihr wisst es, es ist nicht so, weil Jesus mit den Gleichnissen immer Geschichten mit doppeltem Boden erzählt. Sie haben alle eine tiefere Bedeutung. Jesus spricht diese an in an sich harmlosen Allerweltsbeispielen, also von alt und neu, und er spricht das in eine bestimmte Situation hinein. Es geht um Frömmigkeit. Warum seine Jünger nicht fasten würden, fragen die Leute, sondern warum sie mit den Zöllnern feiern. Meistens werden solche Fragen ja nicht unschuldig gestellt, sondern die haben schon eine versteckte Anklage im Gepäck. Feiern im Zusammenhang mit Frömmigkeit, das ist immer ein bisschen suspekt. Fröhliche Lieder singen im Gottesdienst, noch dazu klatschen oder am Ende tanzen hier vorne, das geht ja wohl gar nicht. Das ist nicht ernst genug. Das müsste doch gesetzter sein. Und Fasten, ist Fasten nicht angesichts der Weltlage angesagter als Lobpreis? Die Pharisäer damals haben viel gefastet, mehr als im Gesetz des Moses stand, und sie haben sich richtig gut dabei gefühlt, weil sie gesagt haben, unsere Frömmigkeit, die kostet uns richtig was. Und dann haben sie Jesus eingeladen, mitzumachen, und Jesus hat Nein gesagt. Und er hat das auch begründet für sich und die Jünger. Er hat gesagt, wenn Hochzeit ist, dann muss man doch feiern. Wenn der Bräutigam da ist, dann wird gegessen und getrunken. Da schnallt man doch nicht den Gürtel ein Loch enger, sondern man macht ihn mindestens ein Loch weiter. Ist euch das nicht klar? Alte Kleider muss man wegwerfen und neuen Wein in neue Schläuche füllen. Logisch, oder? Das hat in dem Zusammenhang für ganz viel Aufregung gesorgt. Die Frage ist, wie müssen wir das heute verstehen? Müssen wir jetzt über Fasten reden? Also ich persönlich faste so gut wie nie, weil ich immer so aussehe, als würde ich fasten. Und das bei bestem Appetit. Also ich fühle mich nicht kompetent, zum Fasten Ratschläge zu geben. Das müssen andere tun. Und außerdem meine ich, dass das Thema, was Jesus hier anschneidet, viel weiter ist. Es dreht sich gar nicht um Essen. Es geht ums Loslassen. Wir Eltern müssen das ja mit Schmerzen bei unseren Kindern lernen. Gestern waren sie noch süß und hilflos, wir haben sie herumgetragen und plötzlich können sie Nein sagen und selber laufen. Und heute wollen sie auf einmal das Auto haben und eine Spritztour machen und morgen wollen sie heiraten und nach Australien auswandern. Geht's noch? Wir müssen immerzu loslassen, Kompetenzen abgeben, kluge Sprüche, die wir auf Lager hätten, runterschlucken, Freiheiten einräumen, auch die Freiheit, Fehler zu machen. Das tut uns weh, aber wir müssen stille sein. Es geht ums Loslassen und darum, Neues zu wagen. Wenn wir das mal auf die Gemeinde übertragen, auf die Gemeinde Jesu, vielleicht auch auf euch. Ich glaube, das ist sachgemäß, weil es ja mit unserer Jesus-Beziehung zu tun hat. Und dann ist das Thema vom Loslassen ein Dauerbrenner. Stellt euch vor, die Gemeinde der Zukunft trifft sich nicht mehr regelmäßig hier, sondern samstags wird getwittert, gesimst, ge-E-Mailt, ge-WhatsAppt, dass man sich am Sonntag um 11.15 Uhr in irgendeinem Park hier trifft, weil das Wetter schön ist und man wird da Lobpreis machen. Und alle sind da. Das heißt, der Ort des Zusammenkommens, der Schöne hier, ist nicht mehr die Regel und auch die Zeit nicht. Man verabredet sich eben anders. Man organisiert sich in sozialen Netzwerken und es funktioniert. Es gibt eine Gemeinde, ich kenne die, die macht das so. Sehr spannend. Oder die Gemeinde der Zukunft probt einfach mal, wie das ist, wenn Verfolgung ist. Und sie kommt einen Monat lang überhaupt nicht zusammen, schließt die Tür ab, keiner da. Das ist also für Pastoren und Älteste ganz schwierig, weil die immer Angst haben, dass dann nach 4 Wochen gar keiner mehr kommt. Aber man trifft sich stattdessen in kleinen Gruppen, undercover, in konspirativen Zirkeln, man betet da, man liest die Bibel, man tauscht sich aus, man hält Kontakt, man hilft sich gegenseitig. Es gibt eine Gemeinde, die das probiert hat, es funktioniert. In der Gemeinde der Zukunft wird es vielleicht Hauskreise geben, die per Skype funktionieren, weil die Teilnehmer nicht mehr alle am gleichen Ort wohnen. Also einer ist auf Montage in Timbuktu, eine alleinerziehende Mutter kann nicht weg, weil sie keinen Babysitter hat. Ein dritter ist gerade krank, ein vierter ist in Semesterferien. Und alle schalten sich per Skype zusammen, weil sie die Gemeinschaft nicht missen wollen und sie beten miteinander. Das gibt's. Möglicherweise sitzt man in der Gemeinde der Zukunft auch nicht hintereinander, sondern man sitzt im Kreis oder im Rechteck. Es gibt auch nicht immer eine Predigt von 45 Minuten, sondern nur einen kurzen biblischen Impuls und anschließend diskutiert man darüber, wie können wir das denn jetzt in unser Leben umsetzen. Es kann sein, dass man in der Gemeinde der Zukunft in vielen Sprachen spricht, Englisch, Französisch, Spanisch, Koreanisch, Farsi, Türkisch, Arabisch und auch ein bisschen Deutsch. Es könnte multinational zugehen und alles unter einem Dach, weil Jesus ganz verschiedene Leute zusammenführt. Und das ist doch schön, dass wir mit jedem eine Beziehung haben, in dessen Leben auch Jesus ist. In der Gemeinde der Zukunft gibt es vielleicht nicht mehr nur das uns bekannte Familienmodell, Vater, Mutter und 2 Kinder, sondern es existieren nebeneinander Generationsgemeinschaften, wo alte und junge, Frauen und Männer, Studenten und Migranten, Verheiratete und Ledige zusammenwohnen und missionarische und soziale Brückenköpfe in die Nachbarschaft darstellen. Also das Lebensmuster des postmodernen Individualismus wird so von innen aufgebrochen. Wir werden vielleicht enttäuscht sein, dass Dinge, die uns lieb und teuer sind, nicht mehr vorkommen. Aber die Gemeinde der Zukunft ist eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist aufgemischt und verändert wird. Und sie wird sich hoffentlich nicht mit Konservieren und Flicken aufhalten, sondern neue Formen der Gemeinschaft und der Anbetung suchen und alte ablegen. Sie wird sich verändern. Und das ist immer mit Geburtsschmerzen verbunden. Dazu muss man Ja sagen. Wenn dann der versteckte Pharisäer in mir sagt, ich will aber um 10 Uhr Gottesdienst haben. Ich will aber in jedem Gottesdienst großer Gott, wir loben dich singen. Ich will eine anständige Predigt hören von einem Theologen. Ich will einen Hauskreis, der konstant ist und wo die Leute nicht dauernd wechseln. Dann wird der Pharisäer in mir womöglich empfindlich gestört werden und er muss sich entscheiden, ob er zu Jesus überläuft oder nicht. Denn es wird eine andere Generation kommen, andere Leute, die andere Formen brauchen und neue Ideen haben und die meine alte Jacke nicht geschenkt haben wollen. Es war in den 60er Jahren in Kalifornien, da kamen plötzlich die Hippies zu Chuck Smith in den Gottesdienst. Ganz zufällig. Er war Pastor einer großen Gemeinde der oberen Mittelschicht, einer reichen Gemeinde mit einer schönen Kirche und bunten Fenstern und schweren Eichenbänken und dicken Teppichen in den Gängen. Und plötzlich kamen diese jungen Leute mit den langen Haaren und nackten Füßen in den bunten Kleidern und in den Blue Jeans und sie belagerten die Stammplätze der alten Gemeindemitglieder. Und sie saßen manchmal auch einfach auf dem Boden. Sie brachten ihre Gitarren mit und haben zur Orgelmusik Gitarre gespielt. Und manchmal auch ihre eigenen Lieder. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Sie wussten nicht, wie man sich in einem Gottesdienst benimmt. Aber sie waren gespannt auf die Bibel, weil sie die nicht kannten. Sie waren gespannt auf die Predigt, weil sie Liebe suchten und diese Liebe bei Jesus fanden, der ihnen gepredigt wurde. Und so wurden es jeden Sonntag mehr, die kamen und sich freuten, dass dieser Gott sie liebt. Der Gemeinderat hat dann eine Sitzung einberufen und sich bei Chuck Smith beschwert. Diese jungen Leute röchen komisch und sie wären ungewaschen und sie ruinierten den Teppich und zerkratzten mit ihren Nietenhosen die Bänke. Er sollte etwas tun und es ihnen verbieten. Chuck Smith hat dann die Gemeinde vor die Wahl gestellt und hat gesagt, entweder die Hippies dürfen weiterkommen und am Gottesdienst teilnehmen oder sie gehen weg und ich auch. Einige der alten, eingesessenen Gemeindeglieder haben die Veränderung nicht verkraftet. Für sie musste der Gottesdienst ruhig und andachtsvoll sein, nicht laut und fröhlich. Aber die Gemeinde hat sich mehrheitlich entschieden, die alten Kleider wegzuwerfen und neue Weinschläuche anzuschaffen. Sie haben die Bänke rausgeworfen, sie haben die Hippies willkommen geheißen, sie haben sie zu Jesus geführt und sie haben ihnen gedient. Das war der Anfang einer Erweckung. Und diese Erweckung ist bis nach Europa geschwappt, bis nach Deutschland. Und wir haben sie kennengelernt als die charismatische Bewegung. Und sie hat mein Leben beeinflusst. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Jesus sagt dann diesen letzten rätselhaften Satz. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. Der alte ist besser, wird er sagen. Ich bin darüber gestolpert. Das klingt fast so, als würde Jesus jetzt wieder eine Rolle rückwärts machen und sagen, die Pharisäer haben doch recht. Die Tradition ist bekömmlicher als das Neue, das Unbekannte und das Unerhörte. Meine Frau würde sich die Haare raufen, wenn ich jetzt damit käme und sagte, ich habe hier den biblischen Beweis, dass die alte Jacke genau die richtige ist. Aber so ist es nicht. Jesus sagt ja wieder eine Binsenweisheit: Alter Wein ist besser als neuer. Er ist milder, er ist bekömmlicher, er hat ein reicheres Bouquet, er ist begehrter und er ist teurer. Viel teurer. Es gibt Wein, der hat 10, 20, 30 Jahre gelagert und er ist selten und kostbar. Er wird für hohe Summen ersteigert und wer ihn gewinnt, der kann sich glücklich preisen und er hat ein ganz besonderes Geschmackserlebnis vor sich. Merken wir was? Das Wörtchen alt hat hier eine Wandlung mitgemacht von schlecht zu gut. Das alte Kleid taugte nur noch zum Wegwerfen. Der alte Wein dagegen, der ist etwas für Genießer. Das Beste vom Besten. Und Jesus münzt das jetzt auf sich. Er ist nämlich der alte Wein. Alt, weil er von Gott kommt, der von Anfang ist und schon vor dem Anfang war. Er ist viel milder als der Most der Pharisäer, weil er Gott kennt. Weil der will, dass allen Menschen geholfen wird, auch den Schlechtesten und den Versagern. Und er ist kostbar, weil in ihm, in Jesus, Gott präsent ist mit seiner ganzen Fülle, seinem ganzen Reichtum und seinem ganzen Segen. Wer also das Original will, der wählt Jesus. Und nicht religiöse Übungen, nicht einen bestimmten Stil, nicht eine Regel, nach der alle sich richten müssen, nicht eine Religion, sondern Jesus. Und man kann ihn sogar ausprobieren. Jesus lädt dazu ein, zu einer Verkostung. Er sagt im Johannesevangelium: Prüft mich doch, ob nicht die ganze Fülle Gottes euch erfüllt, wenn ihr mir glaubt. Prüft mich doch. Und deshalb lade ich heute wieder zu ihm ein. Machen wir doch einen Schritt auf ihn zu. Vielleicht zum ersten Mal mit Jesus anfangen, das ist das Tollste, was man im Leben machen kann. Eine ganz neue Welt tut sich auf und der ewige Gott in Jesus kommt in mein kleines Leben rein und verändert es. Spannend. Machen wir einen Schritt auf Jesus zu, vielleicht zum wiederholten Mal. Wir brauchen das. Meistens haben wir ja nur eine verschwommene Ahnung von der Fülle und der Freude und der Kraft Jesu. Und der Glaube, den wir haben, soll ja immer wieder Erfahrung werden. Und das ist eine andere Erfahrung, wenn ich 20 bin, als wenn ich 50 bin. Und dazu lädt uns Gott ein. Und er tut das jeden Sonntag. Und er tut das immer unter der Woche. Er ist total scharf auf uns. Und er macht das wie ein morgenländischer Straßenverkäufer. Ich lese uns Jesaja 55, da sagt er: Hey, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch. Es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann. Hört doch auf mich. Dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir. Dann lebt nämlich eure Seele auf und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. Jesus ruft uns, dass wir uns verabschieden vom Alten und hinwenden zum Neuen. Wer ist mutig? Lass uns das tun. Es gibt nichts Besseres als Jesus.